Ja, das Stichwort ist schon gefallen und auch das Thema genannt. Herzlich willkommen zur Predigt zum ersten Petrusbrief. Es ist mittlerweile die vierte Predigt. Und heute soll es um den neuen Lifestyle eines Christen gehen. Warum so ein neuartiges Wort? Warum kann man nicht Lebensstil sagen? Es ist einfach neu und modern, englische Worte einzubauen. Neu ist der Lebensstil nicht, weil es ist was Neues ist, was noch nie jemand vor mir erkannt hat in der Bibel. Neu ist es, weil etwas Neues im Leben eines Menschen passieren kann, weil sich ein Lebensstil ändern kann und zu dem Petrus auch auffordert. Ein englisches Wort, das bei uns mit Lebensstil verwendet wird. Es beschreibt eine gesellschaftliche Lebensweise mit irgendwelchen Ideen, Standards oder Inhalten, die auf eine bestimmte Ausrichtung fokussiert sind. Ja, heutzutage gibt es so Begriffe wie ein Fitness-Lifestyle oder ein Gesundheits-Lifestyle, ein Beauty-Lifestyle, wo es um Schönheit geht. Der eigene Lebensstil, der hängt vielleicht oft mit unserem Charakter zusammen, wie wir unser Leben gestalten. Der eine ist vielleicht so ein Macher, das drückt sich in seinem Lebensstil wieder. Oder der andere ist so ein spontaner Freigeist, der von einer Party zur nächsten hüpft, und der andere ein freiheitsliebender Mensch, der unabhängig sein will. Es drückt sich einfach in seinem Charakter, in seinem Wesen, in seinem Lebensstil aus. Vielleicht ist einer ein Nerd, ja, so ein Tüftler, der in sich gekehrt ist, irgendwas austüftelt, wissbegierig ist, einfach kreativ ist. Unser Lebensstil, der kann aber auch von unserem sozialen Status abhängen. Es gibt so eine Studie, die Sinus-Studie, die mag ich ziemlich gern, immer wieder mal reinzuschauen, weil die versucht, so dass die verschiedenen Lebensstile in der aktuellen Zeit darzustellen. Ja, die machen das auf der einen Seite, der soziale Status, ob jemand aus einer unteren Schicht kommt, Mittelschicht oder Oberschicht, halt abhängig vom Einkommen, und auf der anderen Seite aber auch von der Grundorientierung, von Werten. Ist man eher so konservativ? Will man alte Werte behalten? Ist man modern ausgeprägt oder will man immer das Neueste haben? Ja, in diesem Raster bewegen wir uns, und da versucht man so verschiedene Menschen einzusortieren. Da gibt es die traditionellen Menschen, die auf alte Grundwerte bauen, auf Sicherheit. Das sieht man vielleicht auch in der Wohnung, wie das eingerichtet ist. Halt nicht immer das Neueste vom Neuesten. Andere, die wollen eher so das Neueste, was auf dem Markt ist, haben. Die orientieren sich dahin. Andere sind konsumorientiert. Andere sind so in so einem prekären Milieu. Ja, die haben wenig Geld, versuchen aber, das zu überspielen, indem sie irgendwelche Sachen kaufen, sich darstellen, als wären sie reicher. Ja, das drückt sich im Lebensstil aus. Und so als Rettungsdienstler komme ich in verschiedene Haushalte. Das finde ich immer spannend. Ja, man steht vor der Haustür, man weiß nicht, was dahinter ist. Und ich komme in verschiedene Villen und auch Buden und Bruchbuden. Und so eine Wohnung verrät mir schon sehr viel über meinen Patienten. Ist er eher reich oder eher arm? Ist er modern oder klassisch? Ich komme in Buden, da die sind vollgestellt mit Büchern. Dann denke ich, okay, das ist eine Leseratte wahrscheinlich. Oder da hängen kunstvolle Bilder. Das ist bestimmt so ein Mensch, der sich für Kunst orientiert, oder selbst ein Künstler. Man erkennt, ob jemand irgendein Familienmensch ist, ob da Kinder in diesem Haushalt wohnen, wenn überall Spielzeug verstreut ist. Ob es ein Messi ist, einer, der alles sammeln muss und irgendwann den Überblick verliert. Und ja, es gibt Buden, da möchte ich am besten direkt rückwärts wieder rauslaufen. Also so eine Wohnung macht schon ganz deutlich, was für ein Lifestyle so ein Mensch hat, was ihm wichtig ist, womit er sich beschäftigt, was für Werte er vertritt. Warum sehen Wohnungen so unterschiedlich aus? Ja, man kann so auf der Oberfläche kratzen und sagen, okay, das liegt am Geschmack, vielleicht an der finanziellen Situation oder sozialer Status. Aber in so einer Wohnung kann man oft, aber auch nicht immer, einschätzen, was dem Bewohner denn so wichtig ist. Was für Werte vertritt dieser Mensch? Ist ihm Ordnung wichtig, Sauberkeit, Fleiß oder Prestige, Selbstdarstellung? Ist er vielleicht pragmatisch ausgerichtet? Muss alles einfach praktisch sein im Leben? Oder ist ihm Fortschritt wichtig? Oder Nachhaltigkeit, eine Familie? Vielleicht werden irgendwelche Sehnsüchte da deutlich, die der Mensch hat. Manchmal auch Protest. Es wird deutlich, aus welcher Kultur so ein Mensch kommt. Ja, gibt es da Tisch und Stühle oder liegt da einfach nur ein Teppich? Ist der dekoriert oder eher spartanisch gehalten, der Raum? Abhängig von der Kultur. Aber auch eine Religion beeinflusst so die Wohnung von einem. Hängen da Koranverse an der Wand? Liegt auf dem Nachttisch eine Bibel? Steht im Wohnzimmer eine übergroße Buddha-Figur? Oder ist das Zimmer mit irgendwelchen okkulten Symbolen tapeziert? Stehen da übermäßig irgendwelche Philosophiebücher im Schrank? All das macht deutlich, wie so ein Lifestyle aussehen kann, wo sich Menschen einfach wohl und zu Hause fühlen, was ihnen richtig und wichtig ist, das drückt sich in ihrem Leben aus. Ja, natürlich ist so ein Lebensstil auch nicht in Stein gemeißelt. Es gibt Zeiten der Veränderung, wo sich auch sowas mal ändern kann. Ja, da heiratet man zieht zusammen und da treffen so zwei verschiedene Lifestyles aufeinander und dann muss man irgendwie einen Kompromiss finden. Ja, das pendelt sich dann irgendwann ein. Sind die Kinder da, sieht eine Wohnung plötzlich auch ganz anders aus. Sehe ich bei meinen Geschwistern, die Kinder haben, wenn er reinkommt, früher habe ich die für sehr ordentlich gehalten, plötzlich liegt da überall Spielzeug rum. Wenn man einfach umzieht, einen Tapetenwechsel hat, keine Ahnung, wenn man in den Midlife-Crisis ist vielleicht oder einfach mal was Neues haben möchte, auswandert in ein anderes Land. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sich so ein Lebensstil manchmal verändert, wenn man zum Beispiel auch die Religion wechselt. Wenn plötzlich Glaubensüberzeugungen anders werden. Wenn sich das Weltbild ändert, das Gottesbild und das Selbstbild, das schlägt sich alles in meinem Lebensstil nieder. Heute habe ich diese Wohnung einfach so als Beispiel genommen, wie so ein Lebensstil aussieht und wie der sich ändern kann. Natürlich gibt es auch sehr weitere Indikatoren dafür, was einen so ausmacht. Man kann ja nicht auf eine Wohnung reduziert werden. Ja, da gibt es die Hobbys, die Arbeitsstelle, einfach die Art und Weise, wie man redet, sich bewegt und was für Beziehungen man mit anderen Menschen hat. Unser Text heute über diesen neuen Lifestyle, der beginnt mit einem Deshalb. Und weil er mit einem Deshalb beginnt, frage ich natürlich mit einem Weshalb und möchte damit so kurz erläutern, was im Vorfeld so passiert ist. Also das Weshalb. Ganz kurz. Petrus schreibt diesen Rundbrief, den ersten Petrusbrief, an Christen, die als Fremdlinge in der Welt lebten. Sie lebten in der Welt, aber nicht von der Welt. Es sind Menschen, die von Gott erwählt sind, die der Heilige Geist geführt und begleitet hat und Menschen, die Jesus lieben, Menschen, für die Jesus gestorben ist und dem sie einfach gehorsam schulden, denen es wichtig ist, Jesus als Vorbild zu haben. Und so führt Petrus genügend Gründe ein, um Gott zu loben und zu ehren. Gott ist einfach barmherzig, er schenkt Hoffnung, die über den Tod hinausgeht, einfach weil Jesus von den Toten auferstanden ist und Jesus schenkt neues Leben. Man wird sozusagen von Neuem geboren. Man ist nicht mehr Kind dieser Welt, sondern Kind Gottes und somit auch ein Erbe. Und dieser allmächtige Gott, der bewahrt seine Kinder nicht nur dieses unzerstörbare, unverweltliche und unvergängliche Erbe, sondern er bewahrt auch uns als Erben. Und so können wir uns, und als Kinder Gottes können wir uns freuen auf etwas, das uns da noch erwartet. Und wir können uns freuen, trotz vieler, zahlreicher und unterschiedlicher Prüfungen und Leid, das uns in dieser Welt begegnet. Diese Prüfungen prüfen unseren Glauben. Nicht, weil Gott wissen will, wie es mit unserem Glauben aussieht, sondern damit wir erkennen, wie es mit unserem Glauben an Gott aussieht. Vertrauen wir wirklich in allen Situationen auf Gott? Das Ziel ist einfach, dass sich dieser Glaube bewährt, weil er kostbarer ist als alles Gold der Welt. Das Ziel ist, dass dieser Glaube, ja, einfach das Vertrauen darauf ist, dass Jesus in der Lage ist, die Seele zu retten. Diese Rettungsmission Jesu, die ist etwas so Wunderbares und Geheimnisvolles, etwas Herrliches. Die Propheten des Alten Testamentes, die wollten herausfinden, was es ist, wer dieser Messias sein wird. Und dann heißt es sogar, die Engel, die brennen darauf, sind wissbegierig, was es damit auf sich hat. Und wir haben heute das Privileg zu wissen und auch zu erleben, dass Gott rettet, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Alles in der Geschichte wartet und spitzt sich auf Jesus zu, der diese Rettungsmission anführt. Auf der einen Seite durch sein Leiden und Sterben, auf der anderen Seite aber auch durch die Auferstehung von den Toten und seine Herrlichkeit. Das ist wichtig, dass wir das heute im Hinterkopf behalten, weil die Propheten damals, zur Zeit des Alten Testamentes und auch die Engel, die brannten darauf, Einsicht in diese Dinge zu haben, und wir können sie heute verstehen und begreifen und erleben. Und hier steigt auch unser Text ein. Ich lese ihn einmal vor. 1. Petrus 1, die Verse 13 bis 17 aus der Elberfelder Übersetzung. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird, in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Vers 13 beginnt mit diesem Deshalb. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Die Propheten und Engel, die wollten etwas verstehen in der Vergangenheit, und wir werden jetzt auch aufgefordert, unsere Gesinnung zu umgürten. Unsere Hüften der Gesinnung, was könnte das denn sein? Wir werden aufgefordert, auch unseren Verstand zu benutzen, ihn nicht an der Garderobe abzugeben. Aber hier geht es auch noch mehr als um den Verstand. Es geht um unsere Einstellung, um unsere Ausrichtung. Es geht nicht darum, den Engel und den Gürtel enger zu schnallen, so dass man auf irgendwas verzichtet oder so. Es geht hier um eine Bereitschaft, bereit sein zu denken. Wir würden heutzutage eher das Bild des Ärmel hochkrempelns benutzen. Ja? Wenn ich die Ärmel hochkrempel, dann bin ich bereit, etwas zu tun, etwas zu arbeiten. Damals, wenn man eine Tunika getragen hat oder so lange, weite Gewänder, damit konnte man sich nicht schnell bewegen. Die hat man dann eng geschnallt, zusammengerafft, den Gürtel dafür verwendet. Dann war man bereit, ja, zu laufen oder zu kämpfen. Also, es geht hier darum, bereit zu sein, schlampiges Denken loszuwerden. Ja, unser Denken, das ist oft sprunghaft. Ja, wer kennt es nicht? Man versucht, in der Predigt zuzuhören und plötzlich sind die Gedanken woanders. Oft kann man im Alltag sich auf etwas nicht konzentrieren, weil man einfach abgelenkt ist. Das bedeutet, das zu kontrollieren, worüber wir nachdenken. Die Dinge, auf die wir unseren Verstand richten wollen. Und bei Petrus scheint es so zu sein, dass er eigene Gedankenkontrolle wohl für realistisch hält. Was hilft uns da, bei der Sache zu bleiben, fokussiert zu sein, nicht mit den Gedanken abzuschweifen? Das ist das Zweite hier. Seid nüchtern, heißt es. Es geht nicht um den nüchternen Magen vor einer OP, nein, es geht um den nüchternen Verstand, einen klaren Verstand haben, frei zu sein von jeder Form des geistigen und seelischen Verlustes der Selbstkontrolle. Es geht um Selbstdisziplin, eine Selbstdisziplin, die aber auch die Extreme vermeidet. Ich gebe zu, heutzutage ist das echt schwierig. mit den Gedanken fokussiert zu sein, nüchtern zu bleiben, einfach weil wir so eine Reizüberflutung haben heutzutage. Überall wird dir gesagt, was du kaufen sollst. Diese Informationsflut ist einfach gewaltig heutzutage. Die ganze Welt ist gefühlt ein Dorf geworden. Wollen wir etwas wissen, haben wir es schnell gegoogelt oder sonst irgendwie, wer geht dann noch in die Bibliothek, um irgendwelche Informationen zu sammeln? Wir stehen oft vor der Herausforderung, herauszufinden, was denn überhaupt wahr ist. Was sind Fake News? Ja, war das in Berlin tatsächlich eine Löwin oder doch ein Wildschwein? Wenn ja, wie kann man sich so irren? Ja, wem glaubt man da? Und unsere Mittel, diese ganze Information zu filtern und rauszufinden, wer hat überhaupt recht, das ist einfach begrenzt. Da müssen wir uns manchmal festlegen, manchmal werden wir eines Besseren belehrt. Wir hoffen einfach darauf, dass uns die Wahrheit gesagt wird. Da sind wir schon beim Hoffen. Auf was können wir hoffen? Wem können wir vertrauen? Hier heißt es, setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Wer oder was kann uns retten? Das ganze Internet ist voll Werbung und Hilfsangeboten. Und die haben alle ihren Preis. Man kriegt hier nichts geschenkt. Petrus fordert uns dazu auf, alles auf diese eine Karte zu setzen. Auf Jesus allein. Und nur auf Jesus allein. Kein anderes Regelwerk oder irgendwelche Gesetze, die man einhalten muss. Keine guten Taten, die uns retten. Es ist hier die Gnade Gottes allein. Jesus allein und seine Gnade. Das versuchten die Propheten und die Engel damals zu ergründen. Und wir dürfen es heute erleben. Das ist das Erste, was wir brauchen für unseren neuen Lifestyle. Eine geistliche Haltung der Bereitschaft, einen klaren und wachen Verstand und eine Hoffnung auf eine Gnade, die in der Zukunft liegt. Beim Kommen Jesu wird es deutlich. Es ist einfach alles Gnade. Gnade ist nicht etwas, was wir nur in der Vergangenheit hatten, als wir gerettet worden sind. Nicht nur Gnade, die wir heute auch jeden Tag brauchen. Gnade ist auch etwas, was in der Zukunft noch uns erwartet. Da kommt noch etwas richtig Gutes. Jemand sagte, Gnade ist die unverdiente Liebe Gottes, die sich beugt, um zu retten und zu segnen. Die Quelle all jener hellen und heiligen Gaben, die aus seinem unendlichen Herzen kommen. Das ist der Fokus, die Einstellung, die Gesinnung dieses neuen Lifestyles. Wir lesen weiter die Verse 14 bis 16. Da geht es darum, was es denn jetzt konkret bedeutet. Als Kinder des Gehorsams spricht Petrus jetzt seine Leser und Hörer an. Zum wiederholten Male ist dieses Wort Kinder, das ist liebevoll gemeint an dieser Stelle, nicht herabsehend, sondern es geht einfach darum, dass sie jetzt Kinder Gottes sind. Welche Eigenschaften haben diese Kinder? Sie sind gehorsam. Und schon in Vers 2 ging es um diesen Gehorsam, zu dem man Jesus gegenüber verpflichtet ist, weil Jesus uns von einer Schuld losgekauft hat. Gehorsam ist eigentlich nicht so unser Ding, oder? Gehorsam ist eher was für Kinder. Wir erwarten Gehorsam und selbst irgendwie jemanden über uns zu haben, dem wir gehorsam sind, da träumen wir uns seit Kindheit an, irgendwie da jemandem anderen gehorsam zu sein als uns selbst. Und dabei können wir gar nicht anders als irgendjemandem gehorsam zu sein. Irgendjemandem, irgendetwas gehören wir immer und irgendetwas hat immer irgendwie Autorität über uns. Früher, heißt es in dem Text, waren es die Begierden, die über uns geherrscht haben. Ein Wissenschaftler sagte mal, we are all dancing to our DNA. Wir tanzen alle nach unserer DNA. Ja, das ist alles genetisch vererbt, so wie ich mich verhalte. Ich kann nichts dafür. Ich bin so veranlagt. Ja, eine super Möglichkeit, um alles Mögliche zu rechtfertigen und zu entschuldigen. Können wir unsere Gene dafür haftbar machen, wie wir uns verhalten? Ich glaube nicht immer. Heutzutage leben wir in einer Diktatur der Gefühle, der Emotionen. Ja, uns wird ständig herangetragen, hör auf dein Herz, hör auf dein Bauchgefühl. Alles geht ums Fühlen heute. Und wenn du so fühlst, dann ist das richtig. Dann lass dir nicht reinreden. In der Bibel heißt es, dass, da sagt Jesus, dass aus dem Herzen kommt all das Böse, das durch unseren Mund ans Licht tritt oder durch unsere Taten. Das ist unser Herz, die Quelle allen Bösens. Und ja, wir brauchen ein neues Herz, das Gott uns schenkt. Weil auf unser altes Herz können wir nicht hören. Da können wir uns nicht drauf verlassen. Heutzutage werden viele Täter freigesprochen, weil sie nicht zurechnungsfähig sind. Ich hoffe, es kommt keine Zeit, wo Verbrecher freigesprochen werden, weil sie nach ihrer DNA getanzt sind oder weil sie auf ihre Gefühle gehört haben und es einfach gefühlt haben. Das Wort, das hier für Begierde verwendet wird, das wird in der Bibel meistens in einem negativen Zusammenhang gebraucht. Es ist also nichts, was man irgendwie erstreben sollte. Es ist mit einer Unwissenheit verknüpft. Es ist ein Lifestyle, der von Selbstsucht, gefährlichen Leidenschaften und schlechten Gewohnheiten geprägt ist. Das sollen wir nicht tun, sondern, Petrus bietet hier eine Alternative an, mit dem Sondern, er ruft zu einem anderen Lebensstil auf. Ein heiliger Lebenswandel, zu dem man berufen ist. Und er begründet diesen Ruf, diesen neuen Lebensstil mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Er zitiert da aus Mose und da sagte Gott, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Wir als Kinder sollen heilig sein, weil Gott der Vater auch heilig ist. Und was in aller Welt meint man mit heilig? Mir ist da relativ schnell der Liedtext von einem Lied von Samuel Harfst eingefallen. Das heißt, das Lied vom Sein. Und da heißt es, in der ersten Strophe heißt es da, vor lauter Tun haben wir verlernt zu sein, verlernt zu ruhen, verlieren den Sinn, wahren den Schein. Seid heilig, denn er ist heilig und versucht nicht heilig zu tun. Es geht nicht um den heiligen Schein, sondern es geht um das Heiligsein. Der Hauptgedanke in diesem Vers ist nicht, dass man irgendwie auf so einer moralischen Ebene der Reinheit irgendwie unterwegs ist. Sondern es geht vielmehr um den Gedanken des Getrenntseins von etwas. Es geht darum, dass Gott abgesondert ist. Er ist anders als seine Schöpfung, sowohl in seiner wesentlichen Natur als auch in der Vollkommenheit seiner Eigenschaften. Aber das Besondere an Gott ist, er zieht keine Mauer und sagt, ich bin heilig und ihr kommt nicht zu mir, sondern er ruft auch dazu auf, heilig zu sein, in diese Heiligkeit reinzukommen. Wir sind eingeladen zu diesem neuen Lebensstil, nicht ausgegrenzt. Und die Heiligkeit Gottes, die wird so krass sichtbar im Alten Testament. Vor allem, wie Gott mit seinem Volk Israel umgeht. Gott sondert sich ein Volk ab. Dieses Volk ist heilig für Gott. Dieses Volk lebt irgendwann in einem heiligen Land. Ein spezielles Land, extra für dieses Volk hergerichtet. In diesem Land gibt es den heiligen Berg, auf dem heiligen Berg das Heiligtum. In diesem Heiligtum gab es einen Vorhof, da durften die Heiden nicht mehr rein. Es gab einen Vorhof, da durften nur die Priester rein, kein anderer einfacher Israelit. Und es gab diesen allerheiligsten Bereich, wo auch nicht jeder Priester rein durfte. Und als Jesus stirbt, wird dieser Vorhang zerrissen und der Weg ist frei zu diesem Allerheiligsten, zu Gott. Wir sind eingeladen, heilig zu leben, in die Heiligkeit Gottes. Es gab Speisen, die waren abgesondert und die waren heilig und durften nur von den Israeliten gegessen werden. Sie durften nicht alles essen. Und es gab Speisen, die durften nur die Priester essen. Wenn ihr mehr über diese Heiligkeit im Alten Testament wissen wollt, lest gerne das dritte Buch Mose. Also Gottes Heiligkeit will dich nicht ausgrenzen, sondern lädt dich ein. Lädt dich ein, genauso besonders wie Gott zu sein. Ein Kind Gottes ist nicht mehr Kind der Welt. Ein Königskind ist nicht mehr Sklave. Und ein Erbe Gottes hat Augen für sein himmlisches Erbe. und nicht für diese irdischen Güter. Ein Kind Gottes lebt also einen neuen Lifestyle, der nicht das eigene sucht, sondern das, was Gott Ehre macht und auch dem Nächsten hilft. Denn da, wo Gottes Maßstäbe herrschen, da ist kein Platz für Maßlosigkeit, Selbstsucht oder Begierde. Was wissen wir nun über diesen neuen Lifestyle? Wir haben über die Grundhaltung gesprochen und auch, was es bedeutet, heilig zu sein. Was bleibt da noch zu sagen? Wen können wir mit diesem neuen Lifestyle beeindrucken? Diese Welt eher nicht. Die wird eher schief auf einen schauen, weil einfach die Werte ja komplett anders sind. Dieses Weltbild, Gottesbild, es wird einem eher fremd vorkommen und sie werden es nicht verstehen. Können wir Gott damit beeindrucken, mit unserem heiligen Lebenswandel? Eher auch nicht. Natürlich wird es Gott freuen, wenn wir in seine Heiligkeit reinkommen. Aber er wird auch alles fromme Getue und Gehabe durchschauen. Gott wird uns hier als der unparteiische Richter vorgestellt. Er sieht die Person nicht an. Wir können nicht durch gute Taten Gott irgendwie beeindrucken. Er lässt sich nicht blenden von allen tollen Taten, von rhetorischen Reden oder großzügigen Gaben. Er ist der Richter, der jedes Werk gerecht beurteilt. War auf der anderen Seite auch ein Vater, den wir über eine Kurzwahltaste erreichen können, den wir anrufen können. Er ist da, wenn wir ihn brauchen. Und er ist da, weil wir von ihm abhängig sind. Wovon ist dieser Lifestyle geprägt? Von der Beziehung zu einem Gott, der liebender Vater und unparteiischer Richter ist. Von dem man Ehrfurcht hat. Ja, in dieser alten Übersetzung heißt es, so ist dieser Lebenswandel von Furcht geprägt. Damit ist keine Angst gemeint, sondern die Ehrfurcht, der Respekt vor diesem heiligen Gott, in dessen Heiligkeit wir eingeladen ist. Was ist dein Lifestyle? Wovon wird dein Leben bestimmt und regiert? Von deiner DNA, deinen Gefühlen, Leidenschaften und Begierden? Ich möchte uns mit Petrus zusammen einladen zu diesem neuen Lebensstil. Ein Leben für Gott und den Nächsten, ein Leben in Ehrfurcht und Staunen über Gott, ein Leben, das die alttestamentlichen Propheten und auch die Engel ja, zu ergründen und begehren versuchten, aber es nicht verstanden. Heilig ist also der neue Lifestyle, von Gott erwählt, durch Jesus gerettet und vom Heiligen Geist beschützt und begleitet. Amen.